ARD Sounds.
Hi, hier ist David für euch und bevor es losgeht, hab ich noch Neuigkeiten. Ihr könnt am 9. Mai mit uns in eine investigative Recherche abtauchen. Wir sind nämlich mit 11KM beim ARD Sounds Festival live auf der Bühne. Und unser Gast ist Jörg Diehl. Von welcher Investigativstory er erzählen wird, das kann ich euch an dieser Stelle leider noch nicht verraten. Aber so viel vorab, Jörgs Recherchen klingen oft wie Krimis. Wer hat die Nord Stream Pipeline gesprengt oder wo ist Jan Marschalek, der Ex-Wirecard-Vorstand? Seit diesem Jahr leitet Jörg die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Also, 11KM live beim ARD Sounds Festival am 9. Mai in Nürnberg. Tickets bekommt ihr auf ardsoundsfestival.de und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr vorbeikommt. Jung, rechtsextrem und anscheinend auch bereit zu töten. Und nun auf der Anklagebank. Acht junge Männer, einige noch minderjährig, stehen vor Gericht. Der Vorwurf unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Brandstiftung, Mord. Laut Anklageschrift haben sie diese Straftaten im Namen der sogenannten letzten Verteidigungswelle begangen. Wer diese LVW ist und wie sich die Gruppe organisiert, selbst dann, als die mutmaßliche Führungsriege in U-Haft sitzt, darüber sprechen wir heute mit Hannes Steputat aus der Abteilung Recherche des NDR. Hannes, herzlich willkommen bei 11KM, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 30. März. Und wir starten diese Folge am 5. März. Der Tag, an dem der Strafprozess in Hamburg beginnt.
Das ist ein richtig altehrwürdiger Gerichtssaal, sehr hohe Decken mit Holzvertäfelung an den Wänden und so schweren dunklen Holzbänken. Und der ist einfach in der Mitte geteilt mit einer großen Glasscheibe und oben drüber sind noch so Fangnetze, damit man aus dem Zuschauerraum, der so auf der einen Seite ist, nichts rüberwerfen kann in den Raum, wo die Angeklagten und die Anwälte sitzen und das Gericht. Und dieser Teil des Raums, wo die Angeklagten und das Gericht sitzen, der war unglaublich vollgepackt. Also man muss sich das so vorstellen, das sind 8 Angeklagte, die haben alle noch einen Anwalt dabei. Gerade bei den Jüngeren sind noch die Eltern teilweise mit im Saal, die Jugendgerichtshilfe sitzt da. Dann die Nebenklage, das sind in diesem Fall die Familie, die in diesem Kulturzentrum gewohnt haben, das angezündet wurde. Treten hier als Nebenkläger in diesem Prozess auf und haben natürlich auch noch einen Anwalt, der dort sitzt. Das Gericht selbst sitzt dort natürlich und dann haufenweise Justizwachtmeister, also auf einem relativ kleinen Raum haben sich da so ungefähr 40 Leute gedrängt. Und wir Journalisten und auch die Prozessbesucher saßen eben auf der anderen Seite der Scheibe. Da muss man sich dann wirklich Notizen machen und sehr schnell mitschreiben, weil dort Ton- oder auch Videoaufnahmen nicht erlaubt sind. Dann gab es nach der Anklageverlesung, die hat so eine Stunde gedauert ungefähr, so kleine Anträge der Verteidiger, die dann beraten wurden. Und dann mussten wir Journalisten, aber auch die ganzen Prozessbesucher den Besucherraum verlassen, weil der Prozess dann für nicht öffentlich erklärt wurde.
Guten Tag zusammen, mein Name ist Dr. Mareike Franzen, ich bin Richterin hier am Hanseatischen.
Von den 8 Angeklagten sind jetzt zum Zeitpunkt des Prozesses 4 noch minderjährig, also unter 18. Und die anderen 4 sind junge Erwachsene.
Wenn, wie hier, nicht nur Jugendliche, sondern auch Heranwachsende angeklagt sind, verhält es sich im Grundsatz so. Das Verfahren ist erstmal öffentlich. Vor diesem Hintergrund konnte heute jeder, der das wollte, der Hauptverhandlung zunächst beiwohnen.
Wenn es der Entwicklung der Jugendlichen womöglich schadet, das Ganze jetzt vor Öffentlichkeit auszutragen, gerade bei so einem Prozess wie diesem hier, wo es ein großes öffentliches Interesse gibt, da kann dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden vom Prozess. Das ist hier gemacht worden, zumindest teilweise.
Das Gericht hat aber auch ganz klar gemacht, dass aufgrund des überragenden Öffentlichkeitsinteresses das nicht insgesamt gelten kann. So war die Anklageverlesung heute öffentlich und die Urteilsverkündung soll es auch wieder sein.
Das zeigt ja auch immer so ein bisschen die Wichtigkeit des Prozesses, wie groß das Medieninteresse daran ist. Warum war das so groß?
Ich würde sagen, diese Gruppe, um die es hier geht, die ist ein bisschen besonders. Nämlich, weil die mutmaßlichen Mitglieder so jung sind. Der Jüngste ist jetzt 15. Und ihnen werden aber schwere Straftaten vorgeworfen. Also so Gruppierungen, auch mit jungen Leuten, gibt es natürlich sehr viele, aber nicht alle, übertreten die Schwelle und verüben Straftaten in einer solchen Schwere, wie das diesen Angeklagten hier vorgeworfen wird.
Sie nennen sich letzte Verteidigungswelle.
Den jungen Männern werden schwerste Straftaten vorgeworfen. 6 von ihnen auch versuchter
Mord. Sie sollen Anschläge nicht nur geplant, sondern bereits durchgeführt haben.
Und damit ist dann für die Anklage die Voraussetzung erfüllt, das auch wirklich als terroristische Vereinigung zu sehen.
Diese Vereinigung hatte zum Ziel, Brand- und Sprengstoffanschläge zu begehen, Personen zu töten, um damit das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls abzuschaffen.
Das hat uns auch nochmal Stefan Biel, der Staatsanwalt, in diesem Verfahren bestätigt.
Die letzte Verteidigungswelle, was wird da verteidigt?
Deutschland in ihrer Sicht. Es ging darum, das ist ja eine verbreitete Erzählung in der Neonazi-Szene, dass das Land kurz vor dem Kollaps stünde und in Anführungszeichen überfremdet wird, dass so viele Ausländer drin sind im Land und so weiter. Und dagegen wollten sie laut Anklage aufstehen, dagegen wollten sie kämpfen und sahen sich so ein bisschen als die letzte Instanz im Endeffekt, die das noch machen könnte.
Wie haben denn die Angeklagten auf dich gewirkt? Wie waren die drauf?
Also die Angeklagten sind sehr unterschiedlich aufgetreten. Wir konnten das ganz gut beobachten, weil sie ja alle einzeln dann begleitet von Justizwachleuten in den Saal reingeführt wurden und zu ihren Plätzen gebracht wurden. Und deswegen konnte man sie dann sich ganz gut einen kurzen Moment zumindest mal einzeln angucken. Und einige waren oder wirkten zumindest total ruhig, auch manche regelrecht eingeschüchtert. Andere waren total hippelig, aufgeregt, ganz offensichtlich. Und wenn es dann in der Verlesung der Anklage um sie direkt ging, dann wurde es noch zappeliger. Und es ist ja einschüchternd, in so einem Gericht, in so einem Prozess zu sitzen. Und für die Momente, wo dann die Kameras drin waren und drehen durften, sozusagen haben sie sich alle einen Aktenordner vors Gesicht gehalten, sodass sie nicht zu erkennen sind. Alle bis auf einer. Der hat sich nichts vors Gesicht gehalten, was sehr untypisch ist und wirkte insgesamt auch so ein bisschen gleichgültig auf mich. Also auch wenn die Bilder gepixelt werden müssen, aber die wollen da einfach gar nicht drauf sein. Und er war der Einzige, der sich nichts vors Gesicht gehalten hat, als ob dem wirklich alles egal war. Der saß auch so ein bisschen in sich zusammengesunken da, so wirkte das auf mich. Ein dünner, relativ großer, junger Mann, 19 ist er heute, saß so ein bisschen in sich zusammengesunken da, hat, wenn sein Anwalt mit ihm gesprochen hat, oft einfach nur mit den Schultern gezuckt, so als Reaktion. Ja, das ist Jason Eyre aus Wismar. Wir kennen den von früher, wie der sich früher, als er noch in Freiheit war, auf Demos bewegt hat. Und da war das ein richtiger Skinhead. Also richtig bis auf die Haut runtergeschnittene Haare, Bomberjacke, Springerstiefel, wirklich so klischeemäßig. Und auch, ja, sein Vater ist selber Mitglied der rechtsextremen Szene. Wir haben auch von dem Bilder, wie der auf Demos ebenfalls mit Springerstiefeln und in einem Shirt von einer Nazi-Band mitläuft, wie der rechtsextreme Gesten zeigt und sich also auch vor der Kamera auch gar nicht versteckt zum Beispiel. Und das ist der Vater von Jason Eyre und er ist offensichtlich von klein auf damit aufgewachsen.
Warum amüsiert dich das mit den Springerstiefeln?
Weil es so ein Klischee ist, ne? Also das ist ja im Prinzip der Style gewesen, der in den 90ern vor allem getragen wurde dort in der Szene. Und dann hat sich das in den Nullerjahren total gewandelt, der Stil, wie die Nazi-Szene aufgetreten ist. Und jetzt kommt das einfach 1:1 wieder so zurück. Es ist ja, glaube ich, generell gerade in der Jugendkultur so, dass die 90er im Stil wieder abgefeiert werden, ne? Musikalisch, aber auch stilistisch. Und das ist jetzt einfach nur die rechtsextreme Spielform davon.
Zur Jugendkultur von Rechtsradikalen und auch den sogenannten Baseballschlägerjahren, eben den 90er-Jahren, haben wir auch eine FKM-Episode gemacht. Die verlinken wir an dieser Stelle hier auch nochmal in den Shownotes. Lass uns mal zurückkommen zu Jason Eyre. Was wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor?
Also er ist angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen Raub und das ist der größte Anklagepunkt, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Er soll eine Anführerrolle, also ein Redelsführer gewesen sein, eine Anführerrolle gehabt haben in dieser sogenannten letzten Verteidigungswelle, also ist ja eine Selbstbezeichnung von ihm, und dort eben maßgeblich auch die Richtung der Gruppe mitbestimmt haben. Und auch Adminrechte in den Chatgruppen gehabt haben, sprich er konnte darüber entscheiden, ob Mitglieder aufgenommen werden oder eben auch nicht.
Habt ihr denn mit Jason oder den anderen Angeklagten auch sprechen können?
Wir haben im Zuge dieser Recherchen immer wieder auch die Anwälte, die Verteidiger angefragt, ob sie sich dazu äußern möchten, zu den Vorwürfen, die ihren Mandanten gemacht werden. Und das hat bisher niemand gewollt von denen. Wir haben natürlich auch versucht, mit dem Vater von Jason Kontakt aufzunehmen, um ihm Fragen zu stellen und haben ihm die auch geschickt, aber er hat leider nicht geantwortet.
Ja, Jetzt hast du ja gerade die Chatgruppen erwähnt. Wie ist oder war diese sogenannte letzte Verteidigungswelle denn überhaupt organisiert?
Hauptdreh- und Angelpunkt war eine Chatgruppe, die hieß LVW Generalchat. Da sollen wohl bis zu 100 Leute drin gewesen sein und da am Tag mehrere hundert Nachrichten drüber gegangen sein. Und über diesen Chat soll im Großen und Ganzen alles organisiert worden sein. Und dann gab es neben diesem Generalchat noch etliche Unterchats, also für regionale Gruppen. Also es gab dann den GAU Thüringen und den GAU Sachsen und so. Das wurde dann immer auch so Nazisprech benannt. Und dann gab es eben innerhalb der Gruppe auch so Rollenverteidigung. Es gab offenbar einen Extrachat für die sogenannte Gestapo, also in Anspielung auf die geheime Staatspolizei der Nazis im Dritten Reich, um zum Beispiel politische Gegner zu verfolgen. In der Gruppe gab es laut Anklageschrift auch einen Gestapo-Chef, der da in Anführungszeichen der Chef des internen Sicherheitsdienstes der Gruppe sein sollte. Und was in der Gruppe abging an Nachrichten und so, das haben uns Leute erzählt, die zwar jetzt nicht in diesem Prozess angeklagt sind, die aber quasi Mitglieder dieser LVW-Chatgruppe waren und uns eben davon erzählen konnten. Und die haben uns auch erzählt, dass sie von Jason Eyre direkt angesprochen worden sind und ob sie nicht in diese Gruppe kommen wollen. Also er hat sie sozusagen rekrutiert.
Du sagst rekrutiert. Was meinst du damit genau?
Man konnte da aufgenommen werden, sozusagen, wenn man jemanden kannte, der einen da reingeholt hat. Also gerade Jason Eyre soll eben auch Leute geworben haben, um da reinzukommen. Zumindest, wenn man später in die Führungs- oder in die Kerngruppe, sagen wir mal, des Chats aufgenommen werden wollte, dann musste man allerdings nachweisen, dass man Straftaten begangen hat. Das war eine Regel, die man in dieser Gruppe aufgestellt hatte. Und das geht aus der Anklageschrift so hervor. Da ging es dann darum, ein Graffiti zu sprühen oder die Scheiben von der Flüchtlingsunterkunft einzuwerfen oder auch Migranten anzugreifen. Das sollte gefilmt werden und dieses Video war dann sozusagen der Beweis oder sollte der Beweis sein, dass man würdig ist, dass man es ernst meint und so weiter, um dann in die Kerngruppe aufgenommen zu werden.
Und in genau diesem Chat soll Jason Eyre dann der Anführer gewesen sein.
Gegründet haben soll den Chat ein anderer junger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern, Benjamin H., der ist heute 16 und kommt aus Neubukow, das ist eine Kleinstadt nicht weit von Wismar entfernt, also der Stadt, aus der Jason Eyre kommt. Und dieser Benjamin H. soll den Chat im April 2024 gegründet haben und zusammen mit Jason Eyre dann eine Anführerrolle da drin gespielt haben und auch sehr doll als Scharfmacher aufgetreten sein. Heraussticht der Brandanschlag in Brandenburg vor allem, wo ein Kulturzentrum angezündet wurde, in dem auch die Betreiber mit ihrem Kind und noch einem Anwohner zu dem Zeitpunkt geschlafen haben.
Oktober 2024.
Der Dachstuhl brennt. Ein Video der Freiwilligen Feuerwehr zeigt das Ausmaß des Feuers in der Nacht. Das Kultberg, Altdöberns Kulturhaus, geht in Flammen auf.
Zunächst geht die Polizei wohl von einem technischen Defekt aus. Doch inzwischen sind sich die Ermittler sicher. Zwei 15-Jährige haben das Haus in Brand gesetzt.
Die haben sich dabei gefilmt, wie sie dorthin sind, also nachts zu dem Haus, dort eine Scheibe eingeschlagen haben, eine brennbare Flüssigkeit reingekippt haben, angezündet haben. Und diese Aufnahmen, die wurden dann später sogar noch so in so eine Art Propagandavideo verpackt und dann auch in dieser großen Chatgruppe geteilt und dann eben auch von einigen Leuten, sagen wir mal, sollen die eben auch beklatscht worden sein, sagen so, ja, tolle Nummer, was ihr da gemacht habt.
Nur knapp entkommen die Betreiber den Flammen.
Weil Menschen im Gebäudekomplex waren, steht versuchter Mord im Raum.
Welche Hinweise gibt's laut Staatsanwaltschaft darauf, dass die beiden 15-Jährigen, von denen du gerade gesprochen hast, wussten, dass die Betreiber vom Kulturzentrum im anderen Gebäudeteil auch schlafen mit ihrem Kind und noch einem weiteren Erwachsenen?
Die beiden Jungs, die das, oder sag ich tatsächlich mal, weil die sind beide 15, die das angezündet haben sollen, die kommen aus demselben Ort. Die Betreiber kennen die auch. Also zumindest der eine soll zusammen mit seinen Eltern auch früher Gast gewesen sein in dem Kulturzentrum. Das auch hatte auch so eine kleine Kneipe, wo es auch so Kleinigkeiten zu essen gab und so. Und offensichtlich geht die Anklage davon aus, dass die eben auch wussten, wem dieser Laden gehört und dass die da wohnen. Und die dachten offenbar, die Betreiber würden dem linken Spektrum angehören. Das geht aus den Chatnachrichten hervor. Und dann geht es vor Gericht auch noch um zwei weitere Straftaten, die ebenfalls aus rechtsextremistischen Motiven erfolgt sein sollen.
Wir werfen anderen Mitgliedern der Vereinigung vor, Anfang 2025 im thüringischen Schmölln einen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim begangen zu haben.
Das hat uns auch der Oberstaatsanwalt Stefan Biel bestätigt im Interview.
Und weiteren Mitgliedern werfen wir vor, im Februar 2025 einen Sprengstoffanschlag mittels Kugelbomben auf ein Asylbewerberheim geplant zu haben, bei dem auch so die ausdrückliche Auffassung der Mitglieder Menschen sterben sollten.
Der dann nicht mehr ausgeführt werden konnte, weil die ersten von denen dann schon festgenommen wurden. Da gab es im Zuge der Ermittlungen dann ja zahlreiche Hausdurchsuchungen, wo auch immer Handys beschlagnahmt werden. Und dann werden diese Chats eben ausgewertet. Da haben ja die Ermittler auch durchaus Möglichkeiten, auch gelöschte Dinge wiederherzustellen und so. Und also gerade auch diese Sache mit den Straftaten, die begangen werden mussten, um dort aufgenommen zu werden in die Kerngruppe. Das ist auch alles Teil dann der Anklageschrift jetzt letztlich.
Wir haben es hier mit einer wirklich sehr guten Beweislage zu tun. Deswegen können wir den Angeklagten hier auf einer breiten Tatsachengrundlage, aufgrund von Chatinhalten, Videos, die sie selbst angefertigt haben, diese Taten nachweisen.
Was weißt du denn über den aktuellen Ermittlungsstand eigentlich gegen die sogenannte letzte Verteidigungswelle?
Also die Ermittlungen laufen im Hintergrund weiter. Am 17. März hat es jetzt erneut Razzien gegeben. Da sind die Ermittler in 5 Bundesländern nochmal gegen 10 weitere Beschuldigte vorgegangen, die Mitglieder der letzten Verteidigungswelle, der sogenannten, gewesen sein sollen.
Ein Einsatz fand in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern statt. Dort erschienen die Einsatzkräfte um 6 Uhr an der Wohnung eines 21-Jährigen.
Der soll auch dann auf ihren Instagram-Accounts ein Posting verteilt haben, wo die LVW quasi ankündigt, wieder da zu sein, weiterzumachen. Das ist so im Tonfall alles sehr, sehr schwülstig gehalten, sag ich mal. Aber da heißt es dann eben auch, das ist ein Versprechen, das ist der Beginn von etwas Größerem, wir sind wieder da.
Nach NDR-Informationen soll er im Frühjahr 2025 in den Führungskreis der Gruppe aufgerückt sein, nachdem erste mutmaßliche LVW-Mitglieder festgenommen worden waren.
Und insbesondere soll Jason R. persönlich ihm gesagt haben, dass er jetzt demnächst da in die Führungsriege aufrückt, sozusagen.
Jason R. ist ja der, über den du schon am Anfang erzählt hast, der laut Staatsanwaltschaft einer der sogenannten Redelsführer gewesen sein soll in dieser LVW. 19 ist er, als der Prozess beginnt und angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung, Raub und eben Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Was glaubst du, mit was für einer Strafe muss Jason R. hier rechnen?
Dem droht Haft, wenn er verurteilt wird. Das ist ein bisschen diffizil, weil das eben Jugendstrafrecht ist. Normalerweise gilt im Jugendstrafrecht maximal Haftstrafen von 5 Jahren. Bei sehr schweren Straftaten, wie sie hier im Raum stehen, können es aber auch bis zu 10 Jahre werden. Und wenn die Leute, so wie Jason er ja auch, nicht mehr minderjährig sind, sondern Heranwachsende sind, dann könnten sogar 15 Jahre dabei rauskommen. Aber das hängt dann wieder davon ab, wie alt waren sie zum Zeitpunkt der Begehung der Tat, die ihnen vorgeworfen wird. Wenn sie dann noch minderjährig waren, dann bleiben eben maximal 10 Jahre übrig. Deswegen, ich möchte mich da gar nicht aus dem Fenster hängen. Ich bin kein Jurist, wie konkret das Strafmaß nachher aussehen kann. Klar ist, das sind schwere Vorwürfe, die hier gemacht werden. Und wenn sie dafür verurteilt werden, dann werden da auch spürbare Haftstrafen bei rauskommen.
Was weißt du denn darüber, wie viele solcher mutmaßlich rechtsextremen Gruppierungen gibt es denn aktuell überhaupt in Deutschland? Und vor allen Dingen, wie gefährlich sind die?
Also eine konkrete Zahl, wie viele Gruppen es gibt zu nennen, ist wahnsinnig schwer, weil das natürlich auch eine flüchtige Angelegenheit ist. Gruppen gründen sich oder sind vielleicht nicht viel mehr als eine Insta-Seite für einen Moment und viele sind einfach nach ein paar Wochen auch schon wieder weg. Deswegen ist es schwer, eine Zahl zu nennen, aber woran man es halt irgendwie so ein bisschen versuchen kann festzumachen, ist das Straftatenaufkommen in dieser Altersgruppe im Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts.
Immer mehr Menschen in Deutschland zeigen sich offen für extremistische Ansichten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Bundeskriminalamts. Die zunehmende gesellschaftliche Radikalisierung geht laut Studie auch mit einer deutlichen Zunahme der politisch motivierten Kriminalität einher.
Und da gibt es Zahlen, die sind noch vorläufig, also für das Jahr 25, die können noch steigen, weil das so funktioniert, dass die Bundesländer diese ganzen Zahlen ans Bundeskriminalamt melden und das fasst es dann zusammen. Und das dauert dann einfach ein bisschen, bis aus 16 Bundesländern die Zahlen zusammen sind. Also ich gucke hier mal nebenbei in meine Unterlagen für das Jahr 2025, sind das in der Altersgruppe 14 bis 17 über 3.500 Tatverdächtige in der politisch motivierten Kriminalität rechts. Das ist mehr als das Doppelte im Vergleich zu 2023 etwa. Es ist grundsätzlich so, 2021, das war der absolute Tiefpunkt in den Zahlen und seitdem sehen wir eigentlich eine Normalisierung Richtung Vor-Corona-Niveau und ab 2024 explodieren die Zahlen dann aber förmlich. Es ist so, dass sich diese vorläufigen Zahlen jetzt für 2025, dass die sich in etwa in derselben Größenordnung bisher bewegen wie auch 2024, wie das Jahr davor. Aber das ist eben eine massive Steigerung, eine deutliche Verdopplung im Vergleich zu 2023. Die polizeiliche Kriminalstatistik hat ihre Schwächen und auch ihre Grenzen. Die zählt prinzipiell alle Taten und Tatverdächtigen, die der Polizei bekannt werden. Das heißt, das gesamte Dunkelfeld ist da nicht mit drin, logischerweise. Und in der PKS, der polizeilichen Kriminalstatistik, geht es auch nur um Verdächtige, nur in Anführungszeichen. Ob alle am Ende wegen einer Straftat verurteilt werden, weiß man nicht, aber es ist trotzdem die beste Datengrundlage, die wir gerade haben. Und aus ihr geht eben hervor, dass wir eine massive Steigerung dieses Phänomens hier sehen.
Was glaubst du denn, was kann man denn tun, um junge, mutmaßlich Rechtsextreme da auch wieder rauszuholen?
Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage und Aufgabe, weil sie so breit beantwortet werden muss. Also wir haben natürlich oft Leute in der Szene, die einfach irgendwie auch aus schwierigen Verhältnissen kommen, wo man mit Schulsozialarbeit und so weiter bestimmt einiges vielleicht auch regeln könnte. Dann spielt funktionierende Demokratiebildung sicherlich eine Rolle, die auch oft unter finanziellem Druck steht hierzulande und eher zurückgefahren wird, als ausgebaut wird. Aber auch die Eltern spielen natürlich eine Rolle. Die Eltern müssen hingucken, müssen sehen, müssen beobachten, was ihre Kinder da machen, wenn die sich verändern und dann auch mit eingreifen. Auch die Schulen kriegen natürlich viel mit. Also ich spreche öfter so im Hintergrund mit Lehrern, auch was sie so in den Klassenräumen erleben mit jungen rechtsextremen Schülern und so. Und ich sehe da eine große Scheu, da offen drüber zu reden, wie krass es teilweise ist. Aber die Schule kann natürlich nicht alles zurechtruckeln. Die sehen die Kinder oder die Jugendlichen 8 Stunden am Tag. Und da müssen alle zusammenarbeiten, also soziale Arbeit, Demokratiebildung, Schule, Eltern. Und am Ende, wenn es dann zu Straftaten kommt, muss eben auch Polizei und Strafverfolgung mit reinkommen und einfach Repression sein. Es muss Strafen geben dafür. Die müssen merken, dass das nicht geht. So, und das ist also die berühmte Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, von der dann immer die Rede ist.
Und mit dieser Demokratiebildung, da wäre dann auch die Politik in der Pflicht?
Ja, da ist auf jeden Fall die Politik in der Pflicht. Ich spreche ja beruflich viel mit mobilen Beratungsteams, die im Bereich Rechtsextremismusprävention unterwegs sind oder die Betriebe beraten, Schulen beraten, die mit rechtsextremistischen Umtrieben ja Probleme haben sozusagen. Ich spreche auch viel mit Opferberatungen, die sich um Betroffene rechter Gewalt kümmern, solche Dinge. Und das ist zwar immer von Bundesland so ein bisschen unterschiedlich, aber was eigentlich immer gesagt wird, ist, sie bräuchten längerfristige Förderzusagen. Das ist immer auf wenige Jahre befristet. Sie haben immer die Sorge im Hinterkopf, dass es nach der nächsten Förderperiode möglicherweise nicht weitergeht. Es ist auch so, dass oft diese Projekte personell nicht so ausgestattet sind für die Menge an Arbeit, die einfach anliegt. Also da machen sehr wenige Leute, versuchen da sehr, 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 sehr viel Arbeit wegzuschaffen. Und nach meinem Eindruck ist es oft so, dass da eigentlich mit persönlichem Idealismus oft Defizite in der gesamten Förderstruktur wettgemacht werden von den Leuten, die in diesem Bereich arbeiten. Und das ist natürlich auch angesichts der Lage, die wir haben, nicht die beste Ausgangsvoraussetzung für eine möglichst effektive, effiziente Arbeit, ne?
Hannes, ich danke dir, dass du uns in den Prozess rund um die letzte Verteidigungswelle mit reingenommen hast und ja, danke dir, dass du uns davon erzählt hast hier bei FKM.
Gerne.
Hannes Stepputat recherchiert gemeinsam mit Philipp Hennig, Katrin Kampling und Reiko Pinkert seit Monaten zur sogenannten letzten Verteidigungswelle. Ihren aktuellen Film für das NDR Politikmagazin Panorama 3 verlinken wir euch bei uns in den Shownotes. Wie es im Strafprozess gegen Jason Eyre und die anderen Angeklagten weitergeht, lest ihr auf tagesschau.de. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet haben Kaspar von Au und Nicole Dienemann. Produktion Timo Lindemann, Dennis Filimonov, Lorenz Kersten, Ruth-Maria Ostermann, Fabian Zweck, Laura Picerno und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Riefenstahl, Influencerin des Bösen. Erzählt die Geschichte der wahrscheinlich bis heute einflussreichsten deutschen Filmregisseurin. Leni Riefenstahl. Die ist berühmt geworden durch Propagandafilme, die sie als junge Frau für die Nazis gedreht hat. Nach dem Krieg hat Leni Riefenstahl dann immer wieder behauptet, ihre Filme hätten gar nichts mit Hitlers Verbrechen zu tun gehabt. Die Journalistin Katja Peisen-Petersen hat sich für den Podcast einmal quer durch Riefenstahls Nachlass gehört, durch unzählige Tonbänder und aufgezeichnete Telefonate. Sie hat dabei Riefenstahls Behauptungen mit anderen Quellen abgeglichen und einen Haufen Lügen entdeckt. Riefenstahl, Influencerin des Bösen, findet ihr im Feed von Alles Geschichte in ARD Sounds oder ihr geht in unsere Shownotes, da haben wir euch den Podcast verlinkt.